Georg Schirmbeck unplugged. Was der Wald nie sagen durfte, aber sagen sollte. In dieser dreiteiligen Sonderreihe vom Timber Talk sprechen wir mit einem der profiliertesten Vertreter der deutschen Forstpolitik über mehr als 20 Jahre Engagement für den Wald, über unsere gemeinsamen politischen Herausforderungen und die Frage, was braucht es, damit Forst- und Holzwirtschaft auch in Zukunft gemeinsam stark bleiben. Seid also gespannt.
Herzlich willkommen beim Timber Talk, dem Podcast für Verwendungsmöglichkeiten von Holz als Beitrag zu Klimaschutz, Beschäftigung und Wertschöpfung. Gemeinsam erkunden wir die Zukunft. Mit Holz. Ihr Gastgeber ist Lars Schmidt, der Hauptgeschäftsführer der deutschen Säge- und Holzindustrie. Heute mit ihm im Studio ist Georg Schirmbeck, ehemaliger Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates und ehemaliger Abgeordneter des Deutschen Bundestages. In der ersten Folge sprechen wir mit Georg Schirmbeck über seinen Weg in die Forstpolitik, prägende Erlebnisse aus 2 Jahrzehnten Interessenvertretung und die Momente, die ihn persönlich am meisten bewegt haben. Wir fragen ihn, was hat ihn motiviert? Und gab es Momente, wann er ans Aufhören dachte?
Ja, herzlich willkommen beim Timber Talk, heute mit einer Sonderausgabe. Georg Schirmbeck unplugged. Lieber Georg, herzlich willkommen. Das freut mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Ich sage auch danke. Es ehrt mich auch sehr.
Und wir beide sind ja per Du. Das will ich auch vorwegschicken. Nicht, dass jemand sagt, das ist kein Respekt dem Ehrenpräsidenten, glaube ich, des Deutschen Forstwirtschaftsrates. Ich glaube, viele kennen dich, Georg, aber was viele nicht wissen, was hat dich damals eigentlich in Richtung Politik und vor allem für dein Leben, für den Wald verschlagen?
Also als erstes, in meiner Familie wurde immer Politik gemacht, Kommunalpolitik gemacht. Und meine Familie, das ist Land- und Forstwirtschaft im Teutoburger Wald, südlich von Osnabrück. Und da war es ganz klar, im Winterhalbjahr ging man in Wald oder wie wir sagen, im Busch. Und da wurde vor allen Dingen Kaminholz gemacht. Also das ganze Haus wurde eben mit Holz geheizt. Aber die besseren Stämme wurden auch rausgenommen und wurden auch verkauft. Das war Einkommen, um das so zu sagen. Und da war es ganz natürlich, mit 10, 12 Jahren war ich dabei. Und mit 12 Jahren hatte ich dann auch fast gewonnen, aber Holz geschlürt. Heute weiß ich, dass das Holzrücken heißt.
Das heißt, du packst selbst an in deinem Wald noch?
Ich fasse selber an und ich habe auch meinen Kindern das beigebracht, dass die das auch können. Also Leute, die so durchschlafen, brauchen wir nicht. Nicht? Muss man selber zufassen. Jemals haben wir dann Holz gerückt und dann hat sich ein Baum gedreht und der Baum hat mich getroffen. Und da war das Gesicht ziemlich Matsche. Die Ärzte haben das relativ gut, meine ich, hinbekommen. Also so eine Frau hat es gereicht.
Ich seh dir gegenüber. Ich sehe nichts tatsächlich, alles perfekt.
Aber Kiefer und Zähne und Nase, was war alles platt, um das so zu sagen. So, und danach, als das geheilt war, ging es wieder im Busch, um das mal vorsichtig so zu sagen. Also ich habe das gelernt durch Tun bei Vater, bei Onkel. Ich habe auch noch mit Pferden Holz gerückt. Deshalb finde ich das unwahrscheinlich romantisch, mit Pferden Holz zu rücken. Bloß, ich möchte es zukünftig nicht unbedingt machen, von Ausnahmen mal abgesehen. Und ich möchte meinen Kindern das auch nicht zumuten, denn das ist richtig harte Arbeit. Sowohl für die Tiere als auch für den, der da hinterherläuft.
Jetzt hast du vor kurzem die Verabschiedung in Osnabrück. Der neue Präsident wurde gewählt, Deutscher Forstwirtschaftsrat. Wie lange bist du jetzt dabei gewesen? Wie lange hast du das?
Also 18 Jahre Präsident des DFR. Ich war aber auch vorher 5, 6 Jahre der Sprecher der Waldbesitzer im BSAMs. 13.000 Waldbesitzer, die im Durchschnitt 8 Hektar haben. Und wenn man so sieht, wie viel Hektar ich habe also 10 Hektar Wald, also bin ich unter den Kleinen ein relativ großer, um das so zu sagen. Da wollen wir durchaus zufrieden sagen, wir haben ganz guten Boden, wir haben auch ganz gute Niederschläge im Normalfall. Also gerade in den letzten Wochen ist bei uns im Wald gut gewachsen. Also wir wollen nicht überstören, bei uns geht die Welt nicht unter.
Schön, bei uns ist es ziemlich trocken. Ich habe ja eben gesagt, du hast deutlich größeren Wald, aber bei uns ist es sehr, sehr trocken. Macht mir schon wirklich Sorge, aber wenn du berichtest, bei euch der Niederschlag gut. Sag mal, in der ganzen Zeit, was war für dich so das prägendste Ereignis, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit für den Wald?
Also ich bin ja in die Kommunalpolitik gekommen, weil es im Ort auch wenig Leute gibt, die sich so kommunal engagieren. Und im ländlichen Bereich ist das ganz einfach. Land- und Forstwirtschaft spielt eine große Rolle, egal wie viele Bauern und Forstwirte es real gibt. Die Bewirtschaftung der Fläche ist ein Thema. Und wenn man dann selber Flächen hat, dann ist man da relativ nah dran. Also die Bauern, die Förster, aber auch die Jagd, das spielt einfach eine Rolle. Also kam ich mit 25 Jahren in den Gemeinderat und war immer relativ nah an diesen Themen dran. Und ich bin auch mit 25 Jahren gleichzeitig in den Kreistag gekommen. Auch da war das gleich ein Thema. Ich war dann nach einem Jahr umweltpolitischer Sprecher der CDU im Osnabrücker Kreistag. Und dann gab es regionale Raumordnung und alle diese Themen, die uns auch heute ja überall bewegen. Also bin ich auf diese Art vom Hof zu Hause über die Kommunalpolitik an diese Themen rangekommen.
Man hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass auch viel auf kommunaler, auf Kreisebene für den Wald stattfindet politisch.
Die praktischen Entscheidungen, die den Eigentümer belasten oder auch entlasten, finden eigentlich zwischen Landrat und Bürgermeister statt. Also ein ordentlicher Bürgermeister, ein ordentlicher Landrat sind die halbe Miete. Wenn die nicht wollen, kannst du einen Antrag stellen, nicht? Den Antrag kann man ja schnell bearbeiten, den kann man auch auf den Stapel oben drauf legen oder unten drunter. Und auch die reale Auslegung dann, was wird wie eingeschätzt, das sind ja alles allgemeine Rechtsbegriffe, die in unseren Gesetzen und Verordnungen stehen. Also Kommunalpolitik ist für alle diese Themen von ganz großer Bedeutung.
Jetzt hatte ich dich abgelenkt. Wir waren bei deinem prägendsten Erlebnis. Dann bin ich dazwischen gefahren.
Ja, ich bin dann in den Kreistag gekommen, wie ich das eben schon sagte. Und da war ein ganz großes Thema FFH-Gebiet. Und FFH-Gebiete, das ist bis heute ein Thema, um das mal vorsichtig zu sagen. Also wir haben da mal untersucht, wie das im Landkreis Osnabrück eigentlich ist, welcher Hektar wie mit welchen Regelungen belastet sind. Und wir haben als erstes festgestellt, es gibt keinen einzigen Quadratmeter im Landkreis Osnabrück, der nicht wenigstens einmal überplant ist. Und wenn man das so sieht, dann kann es sein, das ist eigentlich so ein stehendes Thema für mich, wo ich sage, Leute, müssen wir noch eine Regelung da draufsetzen, noch eine Regelung da draufsetzen. Es ist eigentlich gut, dass die meisten Berufskollegen diese ganzen Details gar nicht kennen. Sonst würden die wirklich eine Sense holen oder das Beil und würden den Krieg ziehen.
Das Thema FFH ist aber wirklich auch so ein Streitthema, wo ich immer den Eindruck habe, das hat viele Waldbesitzer skeptisch gegenüber Waldpolitik gemacht, weil sie sich da ein Stück weit über den Tisch gezogen gesehen haben. Es wurde ja, glaube ich, gesagt, es hat keine Auswirkung für euch. Und als es dann durch war, wurde allen vielen bewusst, was dann trotzdem damit behaftet ist.
Also es wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Und es wird auch heute noch uns was erzählt, dass sich die Balken biegen. Ich hatte eine kleine Wiese, die hofnah eventuell FFH-Gebiet werden konnte. Aber in der Planung der Verwaltung ging die Grenze so, dass diese Wiese da nicht drin war. Und dann wurde ich vom Dezernenten gefragt, ob ich denn was dagegen hätte, wenn sie das noch machen würden. Dann sage ich, in Gottes Namen, mach das nicht, dass Schirmeck nachher vorgehalten wird, der hat für sich eine Sonderregelung. Dann haben sie das gemacht. 20 Jahre später wollte ich auf dieser Wiese eine Photovoltaikanlage bauen. Geht nicht, weil ich damals, sag mal, auf meine Initiative oder freiwillig gesagt habe, zieh die Grenze mal so, dass alle zufrieden sind. Also was da erzählt wird, das hätte nachher keine Auswirkungen. Wenn es konkret wird, hat das eben doch Auswirkungen. Der eine darf seine Halle nicht erweitern, der andere darf seinen Stall nicht erweitern oder eine neue Technologie, sprich Photovoltaik, einführen, die man eben vor 25 Jahren in dem Sinne auch nicht gekannt hat oder so. Deshalb auch gar nicht wusste, was da auf einen zukommen konnte. Also diese Regelungen hemmen die Entwicklung im ländlichen Raum.
Jetzt kennen wir uns hier schon eine ganze Ecke und ich habe auch dein Wirken beobachtet. Und du warst auch sehr viel im Ausland unterwegs. Was hat dich da besonders beeindruckt?
Also erstmal, wenn man zwei Flugstunden von Deutschland weg ist, dann sind Deutschen die Helden. Also die ganze Welt liebt Deutschland, die ganze Welt will auch nach Deutschland und will mit den Deutschen was machen. Wenn man hier ist, wird genörgelt und dass die Welt gleich untergeht. Das lernt man da. Und deshalb, wenn man mal frustriert ist, muss man eigentlich ins Flugzeug steigen und muss, weiß ich, irgendwo hinfliegen. Ob das nach China ist, in Vietnam oder nach Neuseeland, ich glaube, ich war in allen forstlichen Brennpunkten. Man sieht in Relation, was in der Welt los ist. Und davon kann man eine ganze Menge lernen. Wobei die Besucher, die man da aufsucht, die wollen nach Deutschland, die wollen in Deutschland was lernen. Also überhaupt die Lage der deutschen Wirtschaft oder der deutschen Nation in der Welt, kriegt man ein ganz anderes Gefühl davon. Das ist ganz interessant, wenn man so Podiumsdiskussionen hat. Da sind 6, 7 Leute im Podium und die erzählen sich alle was. Und manchmal kommt man dann als Letzter dran und dann sage ich, also, es ist unwahrscheinlich interessant, was sie da so erzählen. Aber ich war da und da. ich habe das da nicht gesehen. Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt oder so. Sie können merken, schlagartig wird das Thema gewechselt. Schlagartig ist das weg. Also es wird viel erzählt und viel vorgetragen. Das hat mit der Realität dieser Welt, geschweige denn mit den Entwicklungen in Deutschland, gar nichts zu tun.
Jetzt hast du als Interessenvertreter auch, glaube ich, beide Seiten und beide Rollen eingenommen. Du warst lange Jahre Bundestagsabgeordneter, dann warst du Interessenvertreter. Welche Seite hat dir denn besser gefallen?
Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Erstens wussten die Leute genau, wofür ich stand und was ich mache. Also ganz offen, nicht irgendwie so hinter der Gardine. Ich bin der Vertreter des ländlichen Raumes. Und der Vertreter des ländlichen Raumes ist eben Landwirtschaft, ist Forstwirtschaft. Und der ganze Bereich, der dazugehört, das ist ja nicht nur ein Bauernhof, das sind Mühlenbetriebe, Verarbeitung, das sind Sägewerke. Also das war mein Bereich und die Leute in diesem Bereich haben mich auch immer als ihren Ansprechpartner so gesehen und mich auch gesucht.
Unabhängig von der Rolle als Bundestagsabgeordneter, als Präsident.
Die kommen ja heute noch zu mir und sagen, Scholze, das und das. Dann sage ich, ich mache das doch gar nicht mehr. Scholze, aber bitte, hilf, du weißt doch, wie es geht. Also das hat zu glauben mit einem Mandat oder so ganz konkret, hat das gar nichts zu tun. Die sagen, Scholze Schirmeck ist hier unser Vertreter des ländlichen Raumes. Finde ich auch gut, wo meine Frau das gar nicht gut findet. Wenn ich schon wieder mit einem eine halbe Stunde telefoniere über irgendwas, sagst du, wir machen das doch gar nicht mehr. Ja, Marianne, aber das ist so ein Kumpel, dem muss ich doch helfen, um das mal so zu sagen.
Ja. Es ist wahrscheinlich sehr positiv, was du da auch erlebst und auch zurückbekommst, auch im Ausland. Aber es gibt mit Sicherheit Momente, wo du gedacht hast, jetzt schmeiße ich alles hin.
Das Gefühl hatte ich noch nie. Also hinwerfen ist überhaupt nicht meine Sache. Aber ehrlicherweise hat man mal Diskussionen gehabt und ist abends um 22 Uhr, 23 Uhr nach Hause gekommen. Und wenn man so im Bett gelegen hat, kurz bevor die Augen zufielen, hat man gedacht, was hast du eigentlich verbrochen, dass du dir das antust? Boah, nach 5, 6 Stunden schlafen, sage ich, wo steht das Klavier? Wollen wir noch mal sehen, dass wir es geregelt kriegen. Das war meine Mentalität und auf diese Art und Weise haben wir eine ganze Menge Dinge auch hinbekommen. Aber den Löffel wegwerfen und zu sagen, ich ziehe mich hier zurück. Nein, man muss dann sehen, dass man in diesem Spiel notfalls in der Verlängerung der Sieger bleibt. Von daher hat mir das am Ende des Tages auch immer Spaß gemacht.
Aber es geht manchmal ja auch wirklich ans Eingemachte, ans Persönliche. Wie schafft man, wie hält man da Distanz?
Ich war eine ganze Woche mit meinem Geschäftsführer in Deutschland unterwegs. Und wir waren abends um 2 Uhr wieder zu Hause, also nachts um 2 Uhr. Das war Samstagmorgen. Und um 8 Uhr hatte ich schon wieder in Warendorf einen Termin. Da war eine große Szene aus Nordrhein-Westfalen. Das war eigentlich ein guter Termin. Da komme ich auf einen, der da auch war, ein größerer Waldbesitzer, zu und sage, Moin, Schirmeck, Deutscher Forstwirtschaftsrat. Deutscher Forstwirtschaftsrat, faule Truppe, sofort austreten. Da kann man sich vorstellen, dass ich mir den zur Brust genommen habe. Und wenn der mich jetzt sieht, macht immer einen großen Bogen um mich herum. Und deshalb, wenn man jetzt bei meiner Verabschiedung da vorne gesessen hat und dann die Redner übereinstimmend sagen, was man wohl alles mir nachsagen kann, wenn ich jetzt nicht ein fauler Hund bin, dann nimmt man das zufrieden so zur Kenntnis. Und wenn dann die eigene Frau, die oft geschimpft hat, warum man überhaupt nicht zurückkommt und warum man dies und jenes Mal einem die Hand streichelt, will ich sagen, dass alles gut ist. Das ist nicht alles, was man an Belastungen haben, einfach so weg. Aber nimmt man dennoch mit Befriedigung zur Kenntnis.
Gibt es denn umgekehrt besondere Höhepunkte, Erlebnisse, die du mitnimmst aus deiner langen Zeit für den Wald?
Also das, wenn man das als Generalist mal sieht, dass wir hier heute sitzen und ja auch über die Jahre, auch wenn es mal spannend wurde, uns austauschen konnten, überhaupt ein Gesprächsverhalten haben, das ist schon ein Ergebnis. Dass wir die Plattform Forst und Holz haben, ist ein Ergebnis. Dass die unterschiedlichen Verbände mich einladen oder mich anrufen, mit mir sprechen, dass wir da eine ganze Menge gemeinsam machen, finde ich eine gute Sache. Also diese Verbandsarbeit, und das war ja eigentlich auch meine wesentliche Aufgabe, die neu aufzustellen. Ist ja nicht so, dass wir nur Spannungen haben, ich sag mal, zwischen den Holzabnehmern, sondern wir haben ja auch unter uns im Wald manche Spielart, die wir da so machen. Kann man zwar sehr oft nicht erkennen, worum es gerade geht. Ich sage dann auch, kann man mir erklären, worum es geht? Kann ich vielleicht mitspielen? Da haben wir doch vieles an Unebenheiten wegbekommen. Wir sind da noch lange nicht am Ziel. Vielleicht gibt es auch gar kein endliches Ziel. Denn wir haben natürlich im Wald unterschiedliche Interessen. Wir haben bei den Holzverbrauchern, bei den Holzabnehmern unterschiedliche Interessen. Das wird auch immer so bleiben. Aber man muss das handeln können. Und man muss zum Schluss sehen, dass Gemeinsame und gemeinsam ist, dass wir den Rohstoff Holz haben oder aus dem Holz, Rohstoff Holz was Konkretes machen wollen, wo wir alle Wertschöpfung haben. Mir hat mal einer gesagt, in der ganzen Wertschöpfungskette müssen alle ein bisschen Spaß haben. Also alle müssen ein bisschen Geld verdienen. Wenn da welche dazwischen sind, die gar keine Perspektive mehr haben, dann werden sie knurrig und dann hilft das keinem.
Wir wollen im zweiten Teil nochmal Richtung Interessenvertretung heute schauen. Lass uns nochmal vielleicht auf die Zeit vom DFR zurückschauen und die Entwicklung beim DFR. Wie hat sich der DFR seither entwickelt? Du hast schon so ein paar Sachen beschrieben in der Zeit, aber wie ist dein Blick zurück, DFR, von Einstieg Georg Schirmbeck bis heute? Was hat sich da getan?
Also eigentlich, wenn man die Satzung nimmt, und das ist ja eigentlich die Arbeitsanweisung, dann steht da drin, wir müssen Forstpolitik machen. Das heißt, wir müssen die Gesetzgebung auf vor allem auf Bundesebene begleiten. Aufpassen, um das mal so zu sagen, dass da nicht plötzlich was drinsteht, was uns überhaupt nicht weiterbringt. Wenn ich das so sehe, in der Zeit, in der ich im Bundestag war und teilweise parallel DFR-Präsident, sind 5 Gesetzesnovellen auf dem Weg gewesen. 3 sind beschlossen worden. Da steht das drin, was wir rein haben wollten. Punkt und Komma. Keine faulen Kompromisse gemacht. Und 2 Novellen haben wir verhindert. Also kann man sagen, in der ganzen Zeit so von 2000 bis heute ist in Berlin nichts beschlossen worden, was gegen uns gerichtet war. Ist nicht so ein schlechtes Ergebnis. Es gibt natürlich viele kleine Detailfragen, um die wir uns in der Zwischenzeit dann auch vermehrt gekümmert haben. Da sind wir nicht ganz so erfolgreich, um das so zu sagen. Aber wir sehen jetzt ja auch auf europäischer Ebene, dass wir zunehmend das eine oder andere ja doch auch in unsere Richtung bewegt bekommen. Also Einfluss nehmen auf Forstpolitik, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Wenn man in unsere Festschrift guckt, wird man dort Grußworte von Politikern sehen, auch von welchen anderer Parteien, sage ich mal so, also da, wo ich nicht Mitglied bin, die sich sehr lobend äußern. Also haben wir nicht alles falsch gemacht.
Und gewachsen ist der DFR, glaube ich. Ja, auch wenn es nicht wirklich spannungsfrei ist, wo ist das schon? Aber ihr habt es geschafft, tatsächlich die komplette Forstwirtschaft zu organisieren.
Also eigentlich kann ich sagen, im DFR sind alle, die im Wald jeweils wesentliche Player sind, sind bei uns Mitglied. Das war vorher nicht so, das war eigentlich auf die Eigentümerstruktur zurückbezogen. Das hat gut geklappt und das hat auch dazu geführt, dass wir eine viel stärkere Mannschaft haben, gute Geschäftsführer in den letzten Jahren gehabt haben und ich hoffe, dass wir jetzt auch im 1. Oktober bekommen wir wieder 9. Also, dass wir da als Organisation ganz anders aufgebaut sind. Wir sind heute ein Player, der in Berlin wahrgenommen wird und darum geht es. Es geht auch gar nicht um Egoismus von einzelnen Präsidenten oder Geschäftsführern. Also es geht darum, wenn im Bundestag über Forstwirtschaft man sich Gedanken macht, dann muss man uns anrufen und sagen, hör mal zu, was hältst du denn davon? Also nicht viele Briefe schreiben, viele E-Mails. Wenn heute Novellen diskutiert werden, die irgendwas mit Forst und Holz zu tun hat, kommen die Leute auf uns zu. Wir müssen uns da gar nicht aufdrängen. Das ist eigentlich das, worum es ging. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
Jetzt war unlängst die Verabschiedung in Osnabrück. Der neue Präsident Christian Haase hat das Amt angetreten. Rückblick, Abschluss. Ist das ein lachendes oder weinendes Auge, dass du jetzt das Amt abgeben musstest? Wie fühlt sich das jetzt ein paar Wochen später an?
Also diese Entwicklung habe ich ja bewusst selber so gesteuert. Ich wollte das so. Ich hätte das vielleicht schon 3 Jahre eher abgegeben. Da hatten wir aber gerade gesundheitliche Probleme in Deutschland, um das mal so sagen, mit Corona und alles, was da drum ist. Da habe ich gesagt, kannst du nicht so machen. Deshalb habe ich mich in Münster noch mal wählen lassen. Wenn du das 18 Jahre gemacht hast und wenn du, darf man ja so sagen, 76 Jahre alt bist, 52 Jahre Politik auf allen staatlichen Ebenen gemacht hast, da ist auch irgendwo der Punkt, wo es gut ist. Und ich wollte das immer in neue, jüngere Hände geben, wenn man auch sagen könnte, Scheiße, bist du gut drauf, du könntest das noch längere Zeit.
Das ist bequem, aber man muss ja irgendwann mal einen Neustart auch einziehen.
So, und jetzt habe ich das zielbewusst so übergeben und ich sage das mal so, Christian Haase, den habe ich auch gewollt. Das andere, das dann plötzlich auch alle gut fanden, fand ich auch gut, sodass auch gar keine Kampfabstimmung sein musste oder irgendwie große Auseinandersetzungen. Es war einfach überzeugend, dass ich gesagt habe, Leute, was uns fehlt, sind Leute, die Forst Politik machen. Fachleute, Förster oder Ingenieure, die sich mit Holz und weiß ich was auseinandersetzen, haben wir reichlich. Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt, die wir da dort vorzeigen können. Aber jemand, der weiß, wie man im Bundestag die Dinge an die Stelle bringt, wo sie entschieden werden und wo sie nach Möglichkeit in unserem Sinne entschieden werden, haben wir zu wenig. Und deshalb war es naheliegend, dass man mal schaut, wo ist ein Bundestagsabgeordneter und dann sieht man, welcher Bundestagsabgeordneter hat häufiger mal Interesse an unseren Veranstaltungen, an unseren Einladungen. Wir haben Christian Haase mitgehabt beim Weltforschungskongress in Korea und ich bin mit ihm in Südafrika, in Mittelamerika gewesen. Also an vielen Stellen und da hat man sich eine Meinung gebildet, nicht nur ich, auch andere, die das beobachtet haben. Und als wir dann gefragt haben, wer könnte Stembo sein, kam schnell der Name Christian Haase. Es gab auch eine andere Überlegung, es hätte vielleicht ein Pensionär sein können, der also kein aktiver Bundestagsabgeordneter mehr ist. Aber noch besser als ein politischer Pensionär ist natürlich ein aktiver Bundestagsabgeordneter. Ich habe das ja beides erlebt. Es ist natürlich manches einfacher, wenn du noch da in dem Haus mit am Tisch sitzt und wenn du noch einen Bundestagsabgeordnetenausweis hast, hast du schneller den Zugang an der einen oder anderen Stelle, wirst auch im Ministerium noch besser behandelt. Kann mich jetzt in den letzten Jahren auch nicht beschweren, aber das ist noch tatkräftiger. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen ins Boot zu holen, der also da noch aktiv im Geschäft ist, ist das, glaube ich, von Interesse für den ganzen Verband.
Georg, lass uns an der Stelle mal einen Cut machen. Das war der Rückblick. Wir im nächsten Blog gerne mit dir über heute, über die Interessenvertretung heute sprechen. Bis hierhin erstmal vielen Dank.
Glück auf.
Bleib auf dem Laufenden und folge unserem Timber Talk. Für weitere Informationen besuche uns auf www.zukunft-holz.de.